Servus, Andi.
Hallo, grüß dich, schönen Abend.
Danke, dass du die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Für mich einmal die wichtigste Frage zur heutigen Zeit ist, glaube ich, wie geht es deiner Familie, wie geht es dir, wie schaut so dein Quarantänealltag unter Anführungszeichen aus?
Ja, uns geht's gut zum Glück. Es war ein bisschen eine stressige Zeit für mich vor ein paar Wochen. Ich war bei der Auslosung der Nations League in Amsterdam, bin heimgekommen wieder nach Wien und auf einmal jetzt geheißen, ich muss so schnell wie möglich nach Israel kommen. Weil sonst ist Einreiseverbot für Österreicher, Deutsche und ich glaube Italiener. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns ja noch auf unser Entscheidungsspiel in den Playoffs gegen Schottland vorbereiten wollen, unter Anführungszeichen. Und durch das bin ich so schnell wie möglich wieder zurückgeflogen nach Tel Aviv und war dann fast 2 Wochen in Quarantäne. Und dann ist eben dazu gekommen, Bundeskanzler Kurz hat gesagt, alle Österreicher so schnell wie möglich wieder heim. Also ich bin von der israelischen Quarantäne in die österreichische Quarantäne gedüst, aber es hat sich ausgezahlt. Alle sind wohl und munter und ich hoffe, es bleibt so.
Ja, das ist einmal das Wichtigste. Wie schaut denn da dein Quarantänealltag jetzt so aus? Kann ich mir das so vorstellen? Ich meine, in meiner Generation chillen wahrscheinlich viele vom Fernseher, schauen Netflix. Ich habe gesehen, du hast mit deinen Söhnen im Garten viel Fußball gespielt auf Instagram. Erzähl einmal so ein bisschen, was sich da so daheim abspielt.
Ja, wenn du 2 Söhne hast, meine sind 9 und 12, die musst du natürlich beschäftigen. Und man muss natürlich auch Vormittag ein bisschen schulische Sachen mit ihnen machen. Und da ist das eine oder andere für mich natürlich ein bisschen leichter. Die Sachen, die ich in der Schule nicht so gern gemacht habe und die ich nicht so gut kennen habe, die lasse ich dann meistens meiner Frau über. Und am Nachmittag ist dann meistens Sport angesagt und dann bin ich natürlich in meinem Element als Trainer. Dann muss ich auch meine eigenen Jungs ein bisschen hetzen und da freue ich mich immer drauf.
Ja, ich habe auch gesehen, dass der linke Fuß immer noch funktioniert, das eine oder andere Mal hast du schon gescheit eingenetzt. Wenn wir jetzt so am Anfang deiner Karriere zurückgehen, war für dich immer klar, dass du Fußballer wirst oder hast du andere Sportarten ausgeübt und wer hat dich dazu gebracht?
Ja, mein Vater war früher selber Fußballer, hat Bundesliga gespielt bei Admira zum Schluss seiner Karriere. Dann hat er eine schwere Kopfverletzung gehabt und ich war von klein auf immer schon mit am Fußballplatz und da sind mir halt die Gene in die Wiege gelegt worden. Und für mich jetzt eigentlich von klein auf nichts anderes gegeben als Fußball. Ich spiele ja zwischendurch ein bisschen Tennis, aber da bin ich weit entfernt, dass ich nur irgendjemanden schlagen kann. Also vielleicht den Peter Molzi von der Kronenzeitung, das geht sich gerade noch aus, dass ich den besiege. Aber sonst hab ich im Endeffekt keine Chance mehr. Skifahren tue ich sehr gerne, aber wie gesagt, Fußball ist eigentlich mein Leben. Und das habe ich jetzt als Trainer natürlich auch noch als wichtigste Nebensache oder als mein Job. Die Familie ist das Wichtigste, das ist klar.
Ja, gegen einen Molzi muss schon gewinnen. Also
Ist ja
ansonsten müssen wir
unmöglich,
Trainer
der
schon
Verlust.
klein legen. Gegen den darf
Ja.
man nicht verlieren. Du bist ja, als du dann bei der Admira gespielt hast, bist du dann gleich zu Rapid gewechselt und hast dann noch so quasi eine Zwischenstation bei der Vienna eingelegt. Glaubst du, dass heutzutage die Fußballer fast zu früh zu viel wollen, dass sie halt diesen Schritt zurück, der vielleicht gar keiner ist, den nicht machen, damit sie dann vielleicht 4 Schritte vorwärts machen können?
Natürlich bist, glaube ich, als Junger ungeduldig und du willst Berge niederreißen, aber bei mir war halt die Situation so, dass Rapid damals die Top-Mannschaft in der Liga war, mit extrem starken Offensivspielern und einen sehr, sehr erfolgreichen Trainer gehabt, den Otto Baric, und da bin ich halt sehr, sehr wenig zum Spielen gekommen. Und dann habe ich eben die Anfrage von Vienna bekommen, von Ernst Dokkopil, der hat mich auch schon von klein auf gekannt aus der Südstadt, eben auch weil er mit meinem Vater bei Admira gespielt hat und der hat meinen Werdegang so immer mitverfolgt, der hat mich dann geholt. Auf Leihbasis und innerhalb kürzester Zeit habe ich dann auch mein Talent in der österreichischen Liga zum Beweis stellen können, war dann auch gleich Nationalspieler und so hat alles seinen Lauf genommen. Aber zu deiner Frage, ich glaube schon, dass es manchmal wichtig ist, dass man mal einen Schritt zurück macht oder dass man mit einer Kritik von einem Trainer oder so leben muss, weil wenn es immer nur davonläufst von allem und immer von einem Verein zum nächsten hupst vor Problemen davon oder vor Kritik, dann wirst du dein Leben lang immer nur vor allem davonrennen. Also man muss natürlich schon schauen, ob der Trainer jetzt so ist, dass du bei ihm gar keine Chance mehr hast, wo es keinen Sinn mehr macht oder wo man merkt, okay, der Trainer möchte, dass ich das oder das besser mache und dann muss ich mir die Aufgabe auch stellen. Und durch das ist es manchmal ja wichtig, dass man Kritik richtig aufnimmt, aber das Wichtigste ist natürlich auch jetzt vor allem von meiner Seite aus der Trainersicht aus, dass du deinen Spielern das Vertrauen und den Glauben schenkst, dass sie richtig gut sind.
Ja, denn oft ist ja, glaube ich, auch so, dass die richtig Guten, die schaffen es dann auch, sich durchzusetzen und die sind auch wahrscheinlich die, die die Kritik am besten annehmen und auch dann umsetzen können, oder?
Na, es ist schon so, dass natürlich ein Talent hilft am Anfang. Aber im Endeffekt sind die, wie man sagt, im Wiener Dialekt, die Sachen setzen sie dann durch. Also wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, ab einem gewissen Niveau, auf Top-Niveau, wird es dann richtig schwer. Weil dann kannst du nicht nur von Talent leben, dann musst du körperlich fit sein, dann musst du mit allen Widrigkeiten umgehen können, auch mit den Erwartungshaltungen. Und da musst du schon im Kopf auch ziemlich klar sein und musst schon stark sein. Also wie gesagt, man muss schon von klein auf versuchen, nicht bei der kleinsten Kleinigkeit da irgendwie zu flüchten, sondern einmal schauen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich besser werden und natürlich fokussiert sein auf das, was deine Stärken sind. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man vor allem im Jugendbereich die Stärken stärken muss. Also das ist für mich ein Grundprinzip in der Jugendausbildung.
Ja, das ist im Tennis, glaube ich, eh auch ähnlich. Alles das, was du als Kind nicht von der Pike auf lernst,
wird dann schwer.
Kannst dann, ja, das ja. Wirst du da später nicht mehr dazulernen. Du bist dann von Rapid, wo du dann eigentlich die Fäden gezogen hast im Mittelfeld, bist dann in die deutsche Bundesliga gewechselt. War das immer dein Traum, die deutsche Bundesliga, oder hätte es auch England oder Spanien oder so sein können? Oder war für dich einfach Karriereplan, ich will nach Deutschland?
Na, Karriereplan war es nicht. Also zu der Zeit war sicher die italienische Liga das Maß der Dinge. Und es war auch für mich ein Traum, vielleicht einmal in Italien zu spielen, aber trotzdem, dann ist meine erste große Möglichkeit eben mit Werder Bremen entstanden. Ich war damals regierender Europacup-Sieger, Cup der Pokalsieger, Cup der Cup-Sieger. Und den gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, aber es war eine absolute Spitzenmannschaft in Europa und der Otto Rehhagel, mit denen habe ich mich öfters getroffen. Und ich glaube, dass für eine Entwicklung von einem Spieler wichtig ist, dass ich nicht nur die Manager da irgendwie die Deals machen, sondern du als Spieler musst ihn mit dem Trainer mal treffen, damit du seine Vorstellungen kennenlernst, damit du weißt, baut der überhaupt auf mich oder ist das jetzt nur ein Geschäft, dass da ein Manager mit einem Sportdirektor einen Spieler verkauft, sondern ich bin mit ihm oft getroffen, er hat genau gewusst, welche Stärken ich habe und er hat genau gewusst, welche Schwächen ich habe. Und das hat es mir natürlich am Anfang auch ein bisschen leichter gemacht in Bremen.
Ja, vor allem, du hast ja den Herrn Rehhagel ein bisschen öfter getroffen und auch bei anderen Vereinen. Also für mich ja jetzt als Fan, als richtiger Fußballfan, war für mich immer die Frage, ein Rehhagel bei Bremen, ist der dann gleich bei Bayern oder hat sich der auch anpassen müssen? Und weil ich stelle letztens die Frage, warum hat es bei den Bayern nicht geklappt, bei dir jetzt so, dass du jetzt sagst, du hast jetzt dort so eingeschlagen wie bei Bremen, sondern warum war es bei Bremen um so viel besser?
Ja, von meiner Seite aus war es natürlich schon so, dass ich nach Bremen gekommen bin und dass genau der Spielertyp, diese Nummer 10 auch von Otto Rehhagel gesucht war. Ne? Dann bin ich noch, und bei uns war es halt so, bei Ballverlust haben hinter mir zwar defensive Mittelfeldspieler, meistens Dieter Eils und Mirko Vodava, die haben einen super Job gemacht, halt als defensive Mittelfeldspieler, und wenn wir einen Ball gewonnen haben, haben sie mich gesucht. Und da war ich halt der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Und das ist halt bei Bayern komplett anders. Bei Bayern ist ja jeder ein sehr, sehr guter Spieler. Jeder möchte zeigen, was er kann. Vor allem im Ballbesitz. Und das war für mich natürlich dann schon schwierig. In gewissen Situationen, wo ich aus Bremen gekommen bin, wo alles über mich gelaufen ist oder das meiste über mich gelaufen ist, dass ich dann halt auch eine ganz neue Situation in München vorfinde, wo das ganze Mannschaftsverhalten komplett anders war.
Waren dann auch, ich meine, in Bremen war es da eine eingeschweißtere Truppe? Kann man sich das so vorstellen, dass das ein bisschen familiärer war und dass da halt, ja, ihr am Abend ein bisschen mehr gemacht habt miteinander als in Bayern? Also bei den Bayern war das nicht so eine, wie soll ich sagen, waren das 11 Freunde oder war das einfach mehr?
Sicher so, dass die ersten 3 Jahre in Bremen, bevor ich zu Bayern München gekommen bin, die waren ein Wahnsinn. Also da waren wir wirklich wie eine Familie, waren natürlich auch sportlich sehr, sehr erfolgreich. Und der Otto Rehhagel und vor allem auch seine Frau, die Beate Rehhagel, haben da extrem drauf aufgepasst, dass sich nicht nur die Spieler wohlfühlen, sondern auch die Frauen. Also wir haben da extrem viel miteinander unternommen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Weißt, früher waren halt nur 3 Legionäre erlaubt. Ich war zusammen mit einem Norweger, mit einem verrückten Neuseeländer, mit Windenrufer, und sonst waren Leute Deutsche. Also du bist wohin gekommen und hast dich anpassen müssen, hast schauen müssen, dass du so schnell wie möglich dich in die Mannschaft integrieren kannst. Und heutzutage ist es natürlich ganz anders. Es gibt viele, viel mehr Legionäre, dann hast du natürlich verschiedene Gruppen. Und ich denke, ja, ich möchte die Zeit nicht missen. Also ich muss ehrlich sagen, dass die Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, schon sehr, sehr schön war, auch im Umgang mit den Medien, wo es jetzt vielleicht, abgesehen jetzt natürlich von den Bayern, da war schon zu der Zeit für uns auch extrem, aber bei Werder Bremen war es da eigentlich noch eine gewisse Oase.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es hilft, wenn man nicht so viel auf Instagram unterwegs ist, wenn man halt, das wird halt alles ein bisschen lockerer gewesen sein und dass man halt auch geschaut hat, wenn man mal am Abend ein Bier trinken gegangen ist, dass das halt nicht irgendwo am nächsten Tag in der Zeitung gestanden ist durch all diese Handykameras und. Du bist dann wieder zu Rapid zurück und ja, kann man jetzt sagen, war vielleicht nicht ganz so, wie du das erhofft hast wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass deine Karriere gerne in Österreich beendet hättest, oder?
Ja, das schon. Und ich hätte natürlich auch, oder ich habe viel vorgehabt, wie ich nach Wien zurückgekommen bin zu Rapid. Da hat es natürlich auch ein bisschen Probleme gegeben, weil die Mannschaft jetzt nicht diese Qualität gehabt hat. Und ich war ein bisschen naiv. Ich glaube, ich komme hin und kann alle mitreißen und wir werden mit zwei, drei anderen Neuverpflichtungen wieder um einen Titel mitspielen können. Aber das ist mir halt auch nicht gelungen. Ich habe selber nicht so die Leistung gebracht und die Mannschaft, wie gesagt, war auch noch relativ jung, noch nicht so erfahren, wie heute halt zwei, drei großen Konkurrenten von uns zu der Zeit. Und durch das ist es natürlich anders gelaufen, als wie man sich erhofft hat, dass ich zurückkomme von Deutschland nach langer Zeit und dass ich mit Rapid noch mal Meister werden kann.
Ja, und dann bist gleich, oder dann bist du 2002 oder bist dann
2004
bist dann zu LA Galaxy.
Ja.
War das ein Kulturschock? Also ich stelle mir das ja, also Fußball in Amerika zu der Zeit muss ja ganz was anderes gewesen sein, oder? Wenn man die deutsche Bundesliga eigentlich gewohnt ist.
Ja, ich meine, du bist als Fußballer dort außen vor. Heutzutage hat es sich ein bisschen geändert, aber zu meiner Zeit bist du halt aus deinem Apartment raus oder aus dem Stadion raus und die Fans haben dich nicht einmal gescheit erkannt. Also du hast eine gewisse Narrenfreiheit gehabt, wo du in Österreich oder in Deutschland, wenn du schlecht warst und nicht erfolgreich warst, bist du halt schon auf der Straße angesprochen worden und es hat geheißen, was ist denn da los und hin und her. Der Amerikaner ist da ein bisschen anders, selbst nach einer Niederlage sagt dann, er macht nichts, das nächste Mal wird schon besser werden. Oder sie haben dich gar nicht erkannt. Also da sind natürlich die Baseballspieler, Basketballspieler, American Footballspieler sind dort die Helden und nicht die Fußballspieler. Aber für mich war es trotzdem eine fantastische Zeit. Jürgen Klinsmann hat mir da geholfen, dass ich nochmal so eine lehrreiche Zeit oder so ein cooles Abenteuer Ende meiner Karriere machen kann. Er hat mich rübergeholt als Art Berater vom General Manager von Los Angeles. Und einen Monat später ist ein deutscher Nationaltrainer geworden. Ich habe gesagt, Jürgen, das gibt's ja nicht. Jetzt holst du mich da nach Amerika und jetzt gehst du zurück nach Deutschland. Aber es, wie gesagt, das war eine richtig schöne Zeit und ich möchte sie nicht missen.
Ja, es war quasi deine letzte Station. Hast du gewusst, dass dann vorbei ist? Also war für dich klar, okay, du bist eines Tages aufgewacht und hast gewusst, das war's?
Nein, aufgewacht bin ich nicht, aber bei mir war es schon so, ich habe nur einen 4-Jahres-Vertrag gekriegt von der Liga, weil du hast ja dort den Vertrag mit der Liga. Und für mich war es halt wichtig, dass ich nicht komme und da kannst du ja, wie in den anderen Sportarten, wenn dich der Verein nicht mehr will, dann hast du auf einmal, okay, wer will jetzt den Herzog, wenn wir brauchen ihn nicht mehr, dann zeigen drei andere Vereine auf und sagen, ist jetzt alles überspitzt formuliert, sagen, ja, wir hätten ihn gern. Und dann bist du auf einmal in Dallas oder in Colorado oder in New York und ich habe gesagt, Jürgen, ich meine, alles, was recht ist, aber eine Sightseeing-Tour möchte ich nicht am Ende meiner Karriere machen. Und dann hat es eben bei der Vertragsverhandlung noch ein bisschen länger gedauert, dass wir so eine Non-Trade-Klausel reinbringen. Und schlussendlich habe ich dann noch ein Jahr bei Los Angeles gespielt, hätte vielleicht noch ein bisschen länger spielen können. Aber meine Schwester hat damals gesundheitliche Probleme gehabt und durch das war es für mich wichtiger, dass ich so schnell wie möglich wieder heimkomme.
Okay. Auch nie bereut, dass du nicht weitergespielt hast oder dass du halt...
Nein, irgendwann musste ich mal die Entscheidung treffen. Bei mir war es halt so, dass ich gewusst habe, okay, jetzt stehen die letzten Wochen an. Wir waren im Playoff, haben dann im Western Conference Finale auswärts gespielt gegen Kansas City und waren eins noch hinten und wir haben halt gedrückt, dass wir das Spiel noch ausgleichen, dass wir in die Verlängerung kommen und auf einmal war Pfiff, Schlusspfiff. Wir haben eins noch verloren. Am Anfang war ich noch enttäuscht, weil wir verloren haben, das Finale der Western Conference. Und drei Sekunden später habe ich mir gedacht, scheiße, das war es ja jetzt. Das war mein letztes Spiel, jetzt ist es vorbei. Und das war eigentlich für mich dann noch schlimmer als die Niederlage. Ich habe es natürlich meinen Mannschaftskollegen nicht gesagt, aber für mich war es schlimmer, dass es jetzt das Ende meiner Karriere war, als dass wir das Spiel verloren haben.
Ja, du hast 103 Mal das Nationalteam-Trikot getragen. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es war dir eine besondere Ehre und du hättest, wenn es sein müssen, jetzt können wir es verspitzen, ein Zeichen am Platz lassen. Woher kam dieser Bezug zum Nationalteam? Ist das als Kind eingeimpft worden? Bei mir war es so, für meinen Vater war das immer das Allergrößte, wenn das Nationalteam gespielt hat. Und so habe ich halt meine Leidenschaft zum Davis Cup aufgebaut. Aber bei dir habe ich auch das Gefühl gehabt, das war dir extrem wichtig.
Ja, umsonst hätte ich nicht 103 Länderspiele zusammengebracht, das ist klar. Der Toni Pols, der häkelt mir immer und sagt immer, Herzl, du hast 103 Ländermatch, aber leider nur 3 gute. Hast weniger gespielt, dafür bessere. Nein, Fakt ist, dass man halt schon auch, das war für mich immer das Größte fürs Heimatland, das Heimatland zu vertreten. Und wir waren ja auch zweimal bei einer Weltmeisterschaft und wenn ich da drüber reden kann jetzt, war eigentlich die WM 98 trotz Verletzungen und allem drumherum die größte Enttäuschung für mich, weil wir da für die Mannschaft und für mich extrem viel vorgenommen haben. Wir gedacht, wir sind jetzt in einem guten Alter, wir haben eine richtig gute Mannschaft und dann ist es halt so ausgegangen, dass wir ausgeschieden sind und ich war dann die zweite, dritte Partie schon auf der Ersatzbank und das war für mich schlimmer wie jede andere Operation. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen verrückt, aber da sieht man halt schon, wenn du eine Leidenschaft hast und einen Ehrgeiz hast, sieht man gewisse Dinge mit ganz anderen Augen, wie vielleicht jetzt irgendein Fußballfan, der nicht so in der Materie jetzt drinnen ist, weißt? Weil du tust dich vorbereiten, du opferst viel, dann qualifizierst dich endlich einmal wieder für eine Weltmeisterschaft, das ganze Land feiert und du denkst, da bist du deppert und jetzt geht's weiter, jetzt kommen wir bei der WM weiter, jetzt spielen wir dort richtig gut und dann war ich nicht gut, aber nicht so gespielt, wie man es erhofft hat, Ersatzbank und das war für mich schon eine bittere Zeit. Aber es gehört einfach dazu im Fußball, so wie im Leben, man muss auch Niederlagen wegstecken, weiter geht's, Mund abputzen, aufstehen.
Ja, das war ja damals, hast du diese 10 Verletzungen mitgehabt, ne?
Ja.
Und war da eine Möglichkeit, dass man das vorher irgendwie löst oder so, oder?
Nein, ich bin ja vorher operiert, wenn ich mich extra ein halbes Jahr vorher operiert lassen. Das Problem war leider, dass wir, ich glaube, ein oder zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Hamburg, der Salih Hamicic noch einmal draufgestiegen ist, obwohl ich eigentlich einen richtig guten Schutz gehabt habe am Fußballschuh, aber dann bin ich vor ihm gestolpert und er ist mir von unten quasi, von der Sohle draufgestiegen. Und das war ein Schmerz wieder, da habe ich geglaubt, jetzt hat es mir den ganzen Schrauben, den ich da im Großzehengrundgelenk noch immer drinnen habe, aber ich mir gedacht, den hat es mir jetzt einmal quer durchs Hirn durchgeschoben und den Schmerz, den. Also der Schmerz war nicht mehr der gleiche, das war klar, aber ich hätte wahrscheinlich ein paar Wochen wieder passieren müssen und das wollte ich nicht und habe mit Schmerzmitteln immer weiter trainiert, weitergespielt und habe halt für die WM viel unternommen, dass es gut geht. Ich war dabei, aber leider nur dabei und nicht mittendrin richtig gut.
Nicht so, wie du das erhofft hast.
Ja.
Wenn du jetzt deine Karriere so Revue passieren lässt und du darfst da 3 Momente rausnehmen, welche würdest du nehmen?
Also sicher mal die erste Qualifikation mit Österreich, damals gegen die DDR, wo ich jetzt relativ wenig dazu beitragen habe, weil da habe ich glaube ich nur 3 Minuten gespielt, da bin ich eingewechselt worden, dann habe ich mich gleich verletzt wieder, da war ich noch ein Jungspund, da hat uns ja der Toni zur WM geschossen, das war sicher ein absolutes Highlight. Dann wahrscheinlich auch mein erstes Tor in der deutschen Bundesliga, mit dem Meistertitel in der Saison 92-93, weil das Tor war für mich schon eine Befreiung damals in Dresden. Dann ist der Knoten geplatzt, dann ist es richtig gut gegangen. Und gleich drauf war eigentlich für mich ein Riesensprung. Auswärtsspiel gegen Bayern München, da haben wir 3-1 gewonnen und da habe ich ein Tor geschossen, glaube ich, 1 oder 2 vorbereitet. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, wenn du gegen Bayern gut spielst, kannst du in der Liga gegen jeden bestehen. Und das war für mich selbst daran natürlich extrem wichtig.
Ja, Schweden nicht?
Ui, Jesus, nein, das habe ich ja ganz vergessen. Naja, das ist ja logisch, die Schwedentore. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass ich doch ein paar mehr schöne Erinnerungen habe. Das hätte nach Schweden absolut, absolut. Und ich muss leise sagen, Israel natürlich auch. Das Tor in der letzten Minute, in der Nachspielzeit oder was,
ja.
Das haben sie mir jetzt in Israel als Nationaltrainer, das habe ich schon hunderte Male oder tausende Male gehört von den Fans. Und am Anfang waren es richtig besser auf mich. Ich denke, mittlerweile habe ich doch Überzeugungsarbeit geleistet, aber meine Vision ist trotzdem, dass ich mit Israel noch, oder meine Vision war oder ist immer noch, das muss ich noch entscheiden jetzt in den nächsten Tagen, dass ich das gut machen kann und dass wir uns vielleicht für eine Endrunde qualifizieren.
Ja, auf das wollte ich eh dann noch zu sprechen kommen, wie das im Moment ausschaut, die aktuelle Situation. Bist du da ständig in Kontakt mit den Verantwortlichen dort und von was hängt das quasi ab, ob du weitermachst oder nicht? Und mit wem besprichst du das? Also außerhalb jetzt der Familie, klar willst du das mit deiner Familie besprechen, aber hast du noch irgendjemanden, wo du jetzt sagst, das ist meine Vertrauensperson? Oder ist das einfach dein Bauchgefühl oder dein Gefühl, was du weitermachen sollst?
Ja, also ich bin in ständigem Kontakt mit dem technischen Direktor von uns, mit Willi Ruttensteiner, der jetzt auch in Österreich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt in den letzten paar Wochen, habe ich mir gedacht, okay, Familie jetzt mit der ganzen Situation, Familie ist mir das Wichtigste und bleibt da das Wichtigste. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Blut geleckt. Also jetzt habe ich wieder einen Ehrgeiz entwickelt, was aber noch nicht heißt, dass die letzte Entscheidung getroffen ist, weil man halt schon das alles noch abklären muss. Weißt du, die Situation ist ja ganz anders. Es startet jetzt wieder mit einer neuen Nations League und danach oder mittendrin sind irgendwann einmal die Playoffs gegen Schottland, wobei wir Schottland jetzt wieder haben in der gleichen Gruppe. Also das ist ja ein bisschen grotesk. Und mein Vertrag war ja immer verbunden mit diesen Playoff-Finalspielen, Halbfinal und Finalspiel. Und darum muss ich jetzt auch mit dem Verband noch sprechen und vor allem mit Willi Ruttensteiner, wie wir da die beste Lösung finden. Und ich denke, dass ich mit meiner Familie jetzt in den letzten Tagen genug besprochen habe. Und einerseits ist natürlich mein Bauchgefühl extrem wichtig, meine Frau natürlich auch. Aber so der große Ansprechpartner in Sachen Fußball war natürlich immer mein Vater.
Okay, cool.
Aber ich denke, jetzt bin ich alt genug, jetzt bin ich ja schon fast über 50. Nein, bin schon über 50. Jetzt kann ich dann schon bald meine Entscheidungen auch alleine treffen.
Ich stelle mir immer, ich bespreche auch viel mit meinem Vater, was so Karriere und so angeht. Ich stelle mir immer die Frage, hört das irgendwann einmal auf oder dass man dann die Entscheidungen ganz alleine trifft oder. Ich glaube, es ist immer gut, wenn mein Daddy noch irgendwie...
Absolut. Ich meine, im Endeffekt sind ja eh wir, die das umsetzen und man muss dann auch die Entscheidung treffen. Aber ich glaube, ich bin in ganz jungen Jahren immer gut damit gefahren, wenn ich auf seine Ratschläge gehört habe oder nicht gehört habe, das eine oder andere Mal. Und jetzt ist genau das Gleiche. Also da ändert sich nicht viel.
Ja, wenn man jetzt auch gehört hat, Werder Bremen ist irgendwie so im Spiel. Hast du eine Chance oder kannst du sagen, Deutschland ist jetzt wieder mein Ziel? Oder
nein, schau, Trainer? Es hat jetzt nichts mit Werder Bremen zu tun. Auf das bin ich angesprochen worden, weil es dort halt momentan ein bisschen Probleme gibt. Aber ich will mich da nicht irgendwie jetzt zwischenmischen. Ich wünsche in Florian Kohfeldt und Werder, dass sie jetzt, wenn die Liga hoffentlich bald einmal vernünftig weitergeht, dass er erfolgreich ist, dass Werder nicht absteigt. Das ist mir einmal das Wichtigste, was einmal in Monaten, Jahren sein wird, ob ich einmal in der deutschen Bundesliga einen Verein trainieren kann, wird man sehen. Das liegt im Endeffekt an mir. Und dass Werder, durch das, dass ich dort extrem lang gespielt habe, natürlich da naheliegend ist oder ein kleiner Wunschtraum von mir war, ist auch logisch. Aber wir wissen, im Profisport gibt es keine Wünsche, ne? Da muss schon Ostern und Weihnachten an einem Tag fallen, wenn es sehr, sehr viel Glück hast. Aber wie gesagt, ich muss schauen, dass ich die Verantwortlichen irgendwie mit meiner Arbeit als Trainer überzeugen kann, wurscht bei welchem Verein, und irgendwann ergibt sie vielleicht einmal die Möglichkeit, keine Frage.
Ja, wäre schon cool, wenn man dich da in Grün-Weiß. Jetzt für mich als bekennender Austrianer ist ja das, als wäre, da zählt er das nicht.
Ich habe das gar nicht gewusst, du bist der Austrianer.
Ja, so ist das. Ist ja. Seit ich denken kann. Ja. Obwohl ich das Orge ist eigentlich. So richtige Freunde, der Raimund Hedl war ewig mein Nachbar.
Ja.
So bin ich dann auch zum Steffen Hoffmann, Andi Dober gekommen. Ich habe eigentlich mehr Freunde bei den Grünen, aber bin violett erzogen worden.
Also, ja, aber du wirst ja hoffentlich jetzt schon langsam konvertieren, oder? Ein bisschen Zeit hast du noch. Bist du ja immer noch jung?
Ja, ein bisschen, aber auch schon fast 40. Das wird sich nicht mehr ausgehen.
Jetzt nehmen wir auch noch, ja.
Zwei, drei Fragen hätte ich noch, eher so in die lustige Kategorie. Oder lustig. Wer war der beste Fußballer, mit dem du jetzt zusammengespielt hast? Also jetzt einfach, wo du sagst, neben dem hast du dich am wohlsten gefühlt. Ich habe irgendwann mal, Steven Gerrard, glaube ich, hat mal gesagt, Paul Scholes war seiner im Nationalteam, weil der hat nie einen Pass irgendwo in die falsche Richtung gespielt.
Ja, bei mir war es eigentlich so, das klingt jetzt blöd. Ich meine, ich habe schon bei Vereinen, natürlich bei Bayern München, mit Lothar Matthäus war Weltfußballer des Jahres. Jürgen Klinsmann war Superstar, Stürmer, Jean-Pierre Papin, das war natürlich schon Kracher. Aber ich meine, er ist ein guter Freund von mir. Mit Toni Polster habe ich mich schon sehr, sehr gut verstanden in der Nationalmannschaft. Also das war schon ein blindes Verständnis. Am Anfang hat es ein bisschen gebraucht, weil er gesagt hat, pass auf, Herzl, es ist einfach. Wenn ich zuerst kurz outet, gehe ich lachen. Und wenn ich lang arbeite, gehe ich dann kurz bei deiner Flanke. Sag ich, Toni, das ist aber super. Ich trippe draußen gegen einen in hohem Tempo und soll nur schauen, was du vielleicht hier rennst. Also, aber es waren halt so, mit der Zeit tut man dann ein Gespür füreinander entwickeln und ich denke doch, dass in Toni, auch wenn es nicht leicht war, ich habe schon ein paar gute aufgelegt. Also,
du hast ihn immer wieder gefunden.
Ja, bei ein bisschen einem schnelleren Spieler hätte ich vielleicht noch mehr Assists zu der Vorlage machen können, aber er war in seiner Glanzzeit war er schon nicht schlecht.
Ja, nein, ich hoffe, dass ich ihn auch für das Gespräch kriege.
Ui, da kriege ich was retour. Oh, dann frage ihn bitte nicht über mich.
Na sicher. Meine nächste Frage wäre gewesen, wer ist der Lustigste gewesen? Gehe ich davon aus, dass das vielleicht auch der Herr Polster war?
Ja, es ist natürlich, weißt, wir haben bei der WM, für die WM 98 haben wir halt Erfolg gehabt in der Qualifikation. Und wenn du Erfolg hast, ist alles ein bisschen lockerer, dann kannst du den einen oder anderen blöden Spruch machen. Wenn du nicht erfolgreich bist und dich nicht qualifizierst, musst du schon natürlich vernünftig bleiben. Aber die Zeit vor der WM 98 mit Toni, das war schon immer ein absolutes Highlight. Und der Windenrufer, eben der Neuseeländer bei Werder Bremen, war auch verrückt. Also das kann man sich nicht vorstellen. Der war richtig so der Paradiesvogel in einer deutschen Bundesliga, wo man ja weiß, die Deutschen sind schon sehr fokussiert und ziemlich geradeaus, ist der halt gekommen und hat mit seiner lockeren Art schon ein paar zur Verzweiflung gebracht.
Herrlich. So, dann kommen wir eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Die ist mir gestellt worden vor 2 Tagen und ich habe es relativ tricky eigentlich gefunden. Du bist jetzt in Quarantäne. Und jetzt lass mal deine Familie weg. Du darfst dir eine weibliche und eine männliche Person aussuchen, mit der du gerne in Quarantäne wärst.
Ne, wie meinst du es jetzt? Nicht aus der Familie, weil jetzt nicht so.
Genau so habe ich auch reagiert.
Ja, Wahnsinn.
Du bist nicht verheiratet, deine Frau verzeiht dir das.
Ja, kannst du mich morgen nochmal fragen, du musst jetzt länger überlegen.
Nein, aber also, dann immer die männliche. Was wäre die männliche Person, wo du sagst, du würdest gerne die Quarantäne.
Also ich muss ehrlich sagen, im Fußball momentan ist für mich der Ronaldo, auch wenn ihn viele vielleicht nicht leiden können. Aber für mich ist das, was der für Leistungen bringt, seit Jahren ein Wahnsinn. Und wie er eben in dem Alter noch arbeitet, also das ist nicht umsonst der Erfolg. Der habe ich schon oft gehört, der ist der Erste am Trainingsplatz, der Letzte vom Trainingsplatz. Und da würde ich schon mit ihm gern drüber sprechen, wie er das schafft, dass du auch, wenn du oft angefeindet wirst, dass du trotzdem so stark bleibst, weißt, dass du fokussiert bist, immer an dich glaubst und immer wieder ablieferst. Also Messi, Ronaldo wird so schnell nie wieder geben und ich bin heute halt noch mehr Ronaldo-Fan.
Ja, cool. Du, Andi, ich danke dir recht herzlich, dass
also,
du
Zeit genommen hast. Also Frau brauche ich nichts, ja?
Naja, du hast jetzt so lange dich da herum quasi gewunden.
Ja.
Haus raus?
Nein, ich weiß es jetzt eh nicht. Also irgendein Bildhübsche würde ich mir aussuchen. Und mit der würde ich dann auch interessante Gespräche führen.
Sehr gut. Andi, danke.
Danke dir
auch. Hat mir extrem Spaß gemacht.
Mir auch. Und alles Gute, gell?
Bis zum nächsten Mal.
Danke. Danke, Andi. Ciao, schönen Abend. Ciao, ciao.